Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Utz Dräger.
Herzlich willkommen. Kommen Sie zu uns in die Runde. Mein Gast ist nämlich auch schon da. Ein besonders warmes Willkommen, Eray von Egilmez. Schön, dass du da bist.
Ja, danke Utz für die Einladung.
Du bist Schauspieler hier in Berlin, machst Film, Fernsehen, Theater. Da kommen wir später noch ein bisschen ausführlicher zu. Aber vielleicht zur Einordnung, im Drehbuch meines Lebens spielst du die Rolle eines wahnsinnig wichtigen Freundes. So kann man zum Beispiel sagen, dass wir den Corona-Winter sehr gut, finde ich, zusammen gemeistert haben. Mit vielen, vielen Stunden auf deinem Balkon, warm eingepackt. Trotzdem klirrende Kälte, wie kalt, Rekord war, glaube ich, so minus 2, 3?
Ja, bestimmt minus 2, 3 Grad und dann gut eingepackt und mit einem schönen Glas Wein und Bier saßen wir da und haben uns viele schöne Sachen erzählt.
Ja, die Pandemie einfach weglabern war so die Strategie, die hat ganz gut funktioniert.
Ja, und es war sehr erholsam.
Ja, was aber auch daran liegt, dass es bei dir immer, finde ich, so eine sehr warme Atmosphäre gibt. Ich darf das vielleicht so sagen, ich empfinde dich als sehr warmherzigen, als sehr empathischen Mensch, womit ich leider nicht ganz alleine bin, weil es ist so, tatsächlich ist es relativ grauenvoll, mit dir spazieren zu gehen in deiner Gegend, weil man wirklich alle 2 Minuten angehalten wird, weil irgendwelche wackeligen Muttchen oder stolzen Kerle auf dich zukommen und sagen, Eray, wir müssen sprechen. Und du kennst dann auch immer alle Geschichten von den Schwippschwagern von denen und die letzten Probleme vom letzten Sommer. Dich scheint das nie zu stören, sondern du genießt das auch ein bisschen oder du findest das schön?
Ja, nee, das ist total schön. Ich genieße es sehr, in einem Kiez zu wohnen, wo man die Menschen kennt, wo man denen begegnet und dann auch persönliche Sachen teilt und an die man sich dann auch erinnert. Und das finde ich was ganz Besonderes. Also in seiner Gegend zu wohnen, wo man eben nicht weiß, wer jetzt nebenan wohnt oder wer in den nächsten Straßen wohnt. Klar, ich kenne nicht alle Leute, aber das schafft eine Menge Vertrautheit und die mag ich sehr.
Um das noch ein bisschen klarer zu machen für die Menschen, die uns gerade zuhören. Du bist ein Typ, der bringt auch gerne mal ungefragt den Müll der Nachbarn runter, wenn der draußen steht. Das muss man auch mal so klar sagen. Solche Menschen gibt es und du bist so einer.
Ja.
Und du willst auch gar keinen Applaus dafür haben, sondern du machst es einfach. Einfach, weil du denkst, das gehört dazu, oder?
Ja, ich hab irgendwann mal so ein Buch gelesen von so einem amerikanischen Psychoanalytiker, der mit einem Journalisten zusammen ein Buch geschrieben hat, so einen Briefwechsel. Und da gab es so eine Passage, die ist so prägnant in meinem Kopf geblieben. Da haben sie sich halt über Kommunikation unterhalten und da meinte dann der Psychoanalytiker so, Michael, ich kann mit meiner Mutter in Kanada telefonieren und mit meiner Ex-Frau in sonst wo, ich weiß es jetzt nicht mal, wo es war, aber ich weiß nicht, wer in 25b wohnt. Und das fand ich so prägend, weil ich dachte so, ja stimmt, also es ist total wichtig, seine Nachbarn irgendwie zu kennen, man muss sie jetzt nicht in- und auswendig kennen, aber es ist halt schön, dadurch auch unter einem Kontakt aufzubauen, dem man Hallo sagt oder vielleicht auch einfach mal ungefragt von älteren Damen oder Paaren mal Müll mitnimmt. Ja. Freuen sich.
Wow. Man merkt, dass das wirklich Verbindungen schafft, wenn man mit dir unterwegs ist. Kennengelernt haben wir uns ja beide auf einer Party. Da hast du dich mit meiner Schwester, ich sag einfach mal, unterhalten. Der Abend endete aber damit, dass wir beide an der Bar standen und die vorletzten Gäste waren.
So war es, ja.
Ja. Du protestierst auch nicht gegen diese Version?
Nein.
Normalerweise kommt dann so ein Protest von deiner Seite. Aber gut, Eray, machen wir doch hier mal den Sack zu. Wir können ja später nochmal darauf zurückkommen an dieser Stelle. Sehr schön, dass du hier bist heute. Wir werden viel über deine Familie erfahren. Wir werden auch einiges erfahren über die Demenzerkrankung deiner Mutter und wie ihr damit umgeht. Mhm. Eray von Egilmez hier bei Plus 1. Mein Freund Eray ist zu Gast hier bei Plus 1. Eray, ich habe in der Vorbereitung zur Sendung gesehen, das wusste ich nicht, du hast einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Natürlich als Schauspieler jetzt nicht so wahnsinnig verwunderlich, aber wusstest du das?
Ja.
Schon?
Ja.
Und da steht ja alles drin. Also ich helfe trotzdem mal. Eray von Egilmez war Teil des Berliner Ensembles, hat Fernsehcomedy gemacht, war zwischendurch 4 Jahre auch mal Blue Man. Also die angemalten Herren, die da trommeln, zum Beispiel am Potsdamer Platz hier in Berlin. Du hast unter anderem bei Homeland mitgespielt, in diversen Kinofilmen, Unter deutschen Betten zum Beispiel, bei Jerks, im Hamburger Tatort. Querschläger ist mir sehr in Erinnerung geblieben mit Milan Peschel, gar nicht so lange her. Und da kommt ja auch bald schon wieder, glaube ich, ein Wiesbadener Tatort mit Ulrich Tukur und Lars Eidinger, in dem du mitspielst. Mhm. Nur eines verrät Wikipedia nicht. Eray von Egilmez ist ein Künstlername, ne?
Ja.
Also Eray Egilmez stimmt, von kam warum dazu bei dir?
Das ist eine lange Geschichte eigentlich, die ich mal jetzt versuche kurz zu fassen. Und zwar, das fing vor 20 Jahren an, als ich angefangen habe zu spielen. Im Fernsehen, glaube ich, war das. Da habe ich dann so meinen ersten Agenten kennengelernt. Und der gab mir so mit, dass es ja vielleicht ganz gut wäre für mich, weil ich ja sehr fließend Deutsch spreche und bei mir in der Sprache auch nicht sofort erkennt, dass ich einen türkischen Background habe, dass es ja vielleicht ganz gut wäre, aus Eray vielleicht Erik zu machen. Oder Eray irgendeinen deutschen Nachnamen und so.
Wie fandst du das?
Ich fand das so semi-spannend. Und habe mir aber natürlich Gedanken gemacht, weil ich damals jung war und dachte so, wenn das jetzt mir im Weg steht irgendwie für meine Karriere, wäre das jetzt auch doof. Aber ich war total jung, hatte noch gar nicht so viel gemacht. Das war vor meinem Schauspielstudium. Und dann war ich dann irgendwie so ein bisschen am Hin und Her überlegen, aber dachte am Ende, nee, ich bleibe bei meinem Namen. Ich habe ja kein Problem mit meinem Namen, also bleibe ich dabei. Und es hat mich aber wirklich 20 Jahre lang begleitet, immer wieder diesen Gedanken zu haben, hilft mir das, wenn ich irgendwie meinen Namen ändere und so weiter und so fort. Und dann vor 2 Jahren habe ich dann halt gedacht, ich mache das, aber gar nicht jetzt aus dem Grund heraus, dass ich eine bessere Karriere haben könnte, weil ich bin ganz zufrieden, so wie das läuft, sondern eher so eine Art von humorvoller Kritik für mehr Gerechtigkeit bei der Einordnung von Namen. Mhm. Weil so adlige Namen haben ja immer meistens so was positiv Konnotiertes, ne? Die sind dann sofort so, der Herr oder Frau von, ist immer sofort so, interessant, was gibt's denn da für eine Geschichte? Und wenn es dann halt eher so ein fremder Name ist, so türkisch-arabisch so, dann ist ja meistens so, mal gucken, was da rauskommt.
Eine Stereotypenkiste geht auf.
Genau, da geht dann die Schublade sofort auf. Und da habe ich gedacht, ich mach mal so einen kleinen humorvollen Twister.
So eine Art Wellenbrecher.
So ein Wellenbrecher. Und irgendwie fand ich das auch witzig und habe das dann so unter Freunden so mal ausprobiert für eine Weile, so in den Social-Media-Kanälen. Und das fanden total viele witzig. Und dann habe ich mich dann entschieden vor 2 Jahren, das mache ich jetzt.
Bist du wirklich? Also du bist wirklich Eray von Egilmez qua Künstlernamen?
Genau, das ist jetzt mein Künstlername und so wird er jetzt auch in allen möglichen Produktionen genannt.
Heißt eiskalt durchgezogen, genau. Du lebst in Berlin, hast gerade aber gesagt, du bist in der Türkei geboren, in Aydın. Das ist in der Nähe von Izmir. Dein Großvater war, da sind wir neulich mal drauf gestoßen, ich glaube, es war auf deinem Balkon, aber schon vor 100 Jahren in Berlin. Da hast du Fotos gefunden, wie er in Uniform irgendwie mit ein paar anderen uniformierten Jungs, offensichtlich aus der Türkei, hier mitten in Berlin in der Brunnenstraße steht.
Genau. Also ich habe irgendwann halt so Bilder gesehen, halt, als ich schon klein war, an der Wand bei meinen Eltern und konnte damit erstmal gar nichts anfangen. Und dann erst wirklich vor ein paar Jahren ist mir das so richtig klar geworden, dass mein Opa halt 1917, kurz vor Ende des Ersten Weltkriegs, halt mit so einer Militärdelegation dann hier war und dann halt vor diesem AEG-Gebäude, ich glaube in Moabit oder Wedding, dass sie dann da standen und so ein Foto gemacht haben.
Aber also mehr über die Mission oder was seine Connection zu der Stadt war, weißt du nicht?
Nee, das weiß ich nicht. Also ich würde das gerne mal herausfinden, aber ich weiß gar nicht wie, wo und so in der Familie ist das auch nicht so ganz klar. Ich denke so Ende Erster Weltkrieg, nochmal überlegen, Truppenverlegung, keine Ahnung, irgendwie sowas.
Und bei deinem Vater gab es dann aber auch eine frühe Deutschland-Connection. Der ist nämlich als junger Mann nach Deutschland gekommen und zwar hat er, glaube ich, Bergbau studiert.
Genau. Der hat Bergbau studiert in Istanbul an der TU. Und ist dann 1957 eben als Student so hierher gekommen, um sich was dazu zu verdienen und ist dann nach Herten gekommen und hat dann da erstmal unter Tage gearbeitet in einem Land, wo er nicht mal so richtig die Sprache sprechen konnte.
Herten bei Recklinghausen, ich habe es nachgeguckt, eine der wichtigsten Bergbaustätten Europas, zur damaligen Zeit auf jeden Fall, von der Fördermenge her. Und da gibt es einen Artikel über deinen Vater, den du gefunden hast, der wirklich, also ein bisschen schwer zu ertragen ist, er trieft vom Geist dieser Zeit. Überschrift: Blonde Mädchen sind wunderbar, 3 Muselmanen in Herten zu Gast. Genau. Dein Vater war damals 23. Was hat er damals hier gemacht? Wie hat er sich hier gefühlt? Weißt du da ein bisschen mehr drüber?
Ich habe da über die Jahre immer mal wieder nachgehakt. Aber mein Vater ist eigentlich ein sehr, sehr ruhiger Mensch, der nicht viel redet. Und, aber ich habe immer so ein bisschen was so rausgekitzelt. Und für den, glaube ich, war das damals so echt ein Riesenabenteuer. Der ist halt eben als Student dann hierher gekommen, ist durch Europa gereist und hat das so angenommen. Und finde das jetzt, früher fand ich das so, war mir das eigentlich egal und inzwischen denke ich so, wow, was für eine was für eine Leistung. Also so mutig zu sein, irgendwie in das Europa von damals irgendwie reinzureisen und dann auf einmal so 900 Meter unter Tage zu arbeiten. Mhm. Und ich glaube, für den war das eine große Befreiung. Der kommt halt aus so recht einfachen Verhältnissen und hat sich da ganz schön hochgearbeitet als Student und hat dann hier tolle Erfahrungen gemacht.
War auch insgesamt viel in Europa unterwegs, was für diese Zeit vielleicht gar nicht so wahnsinnig typisch war, auch vielleicht für einen Mann aus einfachen Verhältnissen. Mhm. Deine Mutter kommt eher aus, sagen wir mal, größeren Verhältnissen oder aus einem guten Hause, sagt man ja, glaube ich, die Formulierung. Mhm. Und die hat er dann aber in der Türkei kennengelernt.
Genau, also ich glaube am Anfang halt so ab 57 hat er halt viel Erfahrung gesammelt in Europa, hat halt hier gearbeitet, natürlich damals die deutsche Mark verdient, das war natürlich ganz toll für den und hat dann sich so, glaube ich, viele Jugendträume in der Türkei erfüllt, einen Käfer gekauft und verschiedene Autos dann gefahren irgendwie, was damals so eben so ganz toll war und genau, ist dann halt aber dann irgendwann zurück und hat dann eine Baufirma gegründet und parallel dazu dann halt meine Mutter kennengelernt, die vorher schon zwei Männer ausgeschlagen hat aus dem kleinen Ort, wo sie da gelebt haben. Das waren so, glaube ich, die dorfreichsten Männer und mit denen wollte sie aber nichts zu tun haben.
Dann aber der soll es sein.
Genau, da kam dann irgendwann mein Vater und den fand sie dann aber ganz nett. Das war schon sehr besonders bei ihr, dass sie da ihren Kopf da schon durchgesetzt hat und genau wusste, mit wem sie zusammen sein wollte und mit wem nicht.
Die beiden sind dann tatsächlich auch nach Deutschland gezogen. Anfang, Mitte der 70er war das ungefähr. Da gab es schon deine beiden Geschwister. Du kamst kurze Zeit später hinterher.
Genau.
Und da hat dein Vater aber nicht als Ingenieur gearbeitet, sondern er hat was gemacht?
Der hat mit ein paar Freunden, mit denen er vorher im Bergbau gearbeitet hat in Deutschland, die zwischenzeitlich wieder zurückgegangen sind, haben die dann die Idee gehabt in den 70er Jahren zu sagen, hey, da sind ja ganz viele Gastarbeiter in Deutschland, wie wäre es denn, wenn wir halt so ein paar Produkte aus der Türkei nach Deutschland dafür bringen und dann da so einen Handelsweg aufbauen? Also sprich, waren so Pioniere von dem ganzen Obst-Gemüse-Handel, der dann da entstanden ist. Also damals gab es in Deutschland, glaube ich, keine Auberginen oder sowas und die wurden dann halt eben rübergebracht und so wurde dann so die türkische Bevölkerung hier versorgt mit so Lebensmitteln, die sie einfach zum Kochen brauchen und wonach sie sich gesehnt haben.
Mhm. Ihr wart erst viele Jahre in Duisburg und dann später seid ihr nach Berlin umgezogen. Und ich habe so in Erinnerung, dass du mir gesagt hast, du hast schon ganz früh da auch in diesem Laden dann Verantwortung übernehmen müssen. Also mit Kohle in der Hand sozusagen, also mit Geld in der Hand tatsächlich. irgendwie, also noch den Lieferwagen irgendwo hinfahren. So.
Genau.
Ist das für dich eher eine schöne oder eher eine schreckliche Erinnerung?
Beides. Also als wie soll ich sagen, als Kind oder als Jugendlicher frühzeitig zu arbeiten, hat auf jeden Fall seine Vorteile, weil man einfach schon ein bisschen mehr von der Realität des Lebens so mitbekommt. Also ich habe mit 12 angefangen zu arbeiten und aber immer nur so mal ein bisschen hier, ein bisschen da und das wurde natürlich über die Zeit mehr. Ich habe dann immer mehr Verantwortung bekommen. Als ich dann einen Führerschein hatte, bin ich dann halt auch rumgefahren, habe andere Läden beliefert. Inzwischen hatten wir einen Großhandel. Das waren schöne Erfahrungen, ganz klar. Aber es war halt eben auch natürlich auf einer anderen Seite schade, weil ich hatte halt nicht so die Freiheit oder beziehungsweise das einfache Leben, so wie manche andere Freunde von mir, die dann halt sagten so, ach, wir gehen heute ins Schwimmbad, wir machen dies oder das. Ich musste mal dann so meistens immer abchecken, brauchen Sie mich heute im Laden, brauchen Sie mich nicht im Laden. Ich konnte nicht so ganz so frei verwalten, meine Zeit verwalten.
Du, dein Bruder und deine Schwester haben sich irgendwann entschieden, wir bleiben hier, beziehungsweise diese Entscheidung fiel, glaube ich, gar nicht groß. Es war einfach so, ihr habt ja einfach fest hergehört. Und deine Eltern haben aber Mitte der 2000er gesagt, sie gehen wieder heim, nach Izmir.
Genau.
Warum?
Ich glaube, oder ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass der Grund war, dass also wir hatten halt nie so einen richtigen Familiennachzug oder so von vielen anderen Familienangehörigen. Und somit war so die emotionale alte Komponente, so die Verbindung zu meiner Familie halt in der Türkei. Und die hatten wir aber natürlich nicht. Für uns war ganz klar, dass wir hier bleiben. Und meine Eltern haben dann irgendwann festgestellt, auch so mit Gesprächen von uns, dass wir jetzt nicht jeden Sonntag immer vorbeikommen können und uns darum kümmern können, dass da immer diese Familienatmosphäre herrscht, sondern dass sie halt vielleicht darüber mal nachdenken sollten, zurückzugehen. Und das war eigentlich eine klare Entscheidung damals für die, dass sie sagen, wir gehen jetzt zurück und sind dann da mit der Familie und konnten auch das kulturelle Leben halt viel mehr genießen. Und das fand ich ganz schön, weil meine Eltern halt wahnsinnig viel gearbeitet haben und wenig Zeit hatten, mit ob ins Theater oder Kino oder sowas, das gab es eigentlich wenig bei denen im Leben. Und das fand ich sehr, sehr schön. Mich hat das sehr, sehr glücklich gemacht, als meine Mutter dann erzählte, dass sie halt regelmäßig jetzt ins Theater geht und ins Kino und so. Das war schon ganz toll.
Mhm. Ihr seid ja auch eng in Kontakt geblieben und wir reden gleich über eine Situation, wo dieser Kontakt auch ganz besonders wichtig geworden ist. Das war im letzten Jahr. Aber erstmal vielen Dank, Eray. Soweit.
Gerne.
Mein Lieblingsgast ist heute der Schauspieler Eray von Egilmez. Und er hat hier gerade schon von seiner Familie erzählt, viel von seinen Eltern, die nach vielen Jahren des Arbeitens und Lebens in Deutschland wieder in die Türkei gegangen sind, wo sie selbst geboren wurden. Das war Mitte der 2000er etwa. Und Eray, es gab im letzten Jahr Momente bei dir und deinen Geschwistern, wo ihr euch Sorgen gemacht habt. Mhm. Sorgen speziell um deine Mutter. Sie ist inzwischen Mitte 70 und diese Sorgen begannen, so hast du es mir mal berichtet, als sie bei Telefonaten sich immer wieder nach der Uhrzeit erkundigt hat.
Mhm.
Was war da los?
Das wiederholte sich immer wieder, dass wir halt, wenn wir geskypt haben, das war halt wegen der, während des Lockdowns in der Türkei, der sehr, sehr hart war, also gar nicht vergleichsweise wie hier, also da konnten halt Leute über 60, ich glaube, das ist ungefähr das Alter gewesen, lange Zeit gar nicht raus, zwischenzeitlich nur für 2 Stunden am Tag und die Verwandten, die sie dort haben, wohnen alle so weit weg, dass man nicht in 2 Stunden mal hin und her fahren kann, also für sie und durch diese Isolation, glaube ich, ist da irgendwas passiert bei ihr? Und bei den Gesprächen, die wir dann per Skype hatten, war es dann halt so, dass sie dann immer wieder nach der Uhrzeit fragte. Ich dachte, das ist am Anfang so eine, ja, so eine Schrulligkeit, die man halt im Alter hat. Und das hat sich aber dann halt verstärkt irgendwann und ging in eine andere Richtung noch.
Du hast das zum Anlass genommen, um mal zu den beiden zu fliegen und so ein bisschen nach dem Rechten zu sehen und das einfach mal im näheren Kontakt auch mit deiner Mutter zu sein. Hm. Und hattest dann relativ schnell den Eindruck, dass das schon auch ein bisschen was Ernsteres ist.
Ja, also als ich dann da ankam, also es war klar, da ist irgendwie was im Argen. Mein Vater war ziemlich überfordert so mit meiner Mutter auf einmal, weil sie Dinge zum Beispiel in der Wohnung verlegte und danach mein Vater total anflaumte, dass er die Sachen jetzt weggegeben hat an fremde Leute. Wenn mein Vater ihr Geld gegeben hat, sie nicht daran, sich daran erinnern konnte, dass sie das Geld bekommen hat. Und als mein Vater dann nachfragte, was sie denn mit dem Geld gemacht hat, sie sagte so, du hast mir doch gar kein Geld gegeben. Und dann entflammten dann halt eben Streitereien und das durfte ich dann halt live dann miterleben, wie intensiv das war. Und das war so der Moment, wo wir wussten, okay, wir müssen mal genauer da hinschauen lassen, was da im Argen ist. Und dann kam halt eben heraus, dass es sich da um Demenz handelt.
Also du hast mit beiden Seiten vorher gesprochen, um zu gucken, wer da eigentlich wie richtig liegt. Aber das hat sich dann herauskristallisiert,
genau,
in richtig. Berlin spätestens.
Ja, ja.
Du hast sie mitgenommen. Ihr wart bei Ärzten und das war dann halt eine ganz klare Geschichte quasi, also vom Befund her.
Ja, ja, absolut, absolut. Also es wurde ein MRT gemacht und verschiedene andere Untersuchungen, dieser Minimal Mental Test, glaube ich, heißt der, wurde dann gemacht und da kam dann ganz klar heraus auf den Bildern und auch so in Gesprächen, dass halt das Gehirn sich immer mehr zu verkleinert und bestimmte Areale dann einfach nicht mehr so funktionieren. Dieses Kurzzeitgedächtnis funktioniert jetzt nicht mehr so doll. Also sprich, manchmal ist man auf dem Weg irgendwo hin mit ihr und dann fragt sie halt 5-mal innerhalb von 20 Minuten, wo wir denn jetzt hinfahren. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung für Angehörige und andere Leute.
Mhm. Weil du gerade dieses Fahren ansprichst, ich erinnere mich, dass du mal berichtet hast, dass du mit deiner Mutter auch so durch die Gegend gefahren bist, um ihr mal einfach Orte zu zeigen, die sie aus ihrer Vergangenheit hier in ihrer alten Heimat kennt.
Ja.
Was hat das mit ihr gemacht? Hat sie die erinnert?
Ja, ja, sie hat sich da erinnert. Also dieses Langzeitgedächtnis ist ja ziemlich noch aktiv. Also am Anfang, wenn die Demenz also losgeht und daran konnte sie sich total gut erinnern und hat sich auch gefreut, dass wir da hingefahren sind. Und es hat auch viel Spaß gemacht, wir haben über ganz viele verschiedene Sachen geredet und sie meinte dann so, ach, ich finde es so toll, du bist so ein toller Papa und ich finde es super, wie du dich so entwickelt hast und hat mir ganz viele Komplimente gemacht und war wirklich total schön. Und dann habe ich sie nach Hause gebracht zu meiner Schwester, musste dann aber wieder los und dann rief mich meine Schwester irgendwie 10 Minuten später an und fragte, sag mal, was ist denn da auf der Fahrt passiert? Und ich dann so, nichts, also das war total schön, wir hatten eine gute Zeit und wir sind rumgefahren und ich fragte, wieso denn? Und sie meinte dann zu mir so, ja, weil sie mich jetzt gerade gefragt hat, wer denn der junge Mann war, der sie hier abgeliefert hat. Und das sind so Momente, die dann schon ganz schön, da muss man ganz schön schlucken und merkt dann so, wow. Also dieser Prozess des Vergessens läutet sich so ein und das ist schon ganz schön, wie soll ich sagen, tragisch, traurig.
Ja, mich erfasst das auch, wenn du das so erzählst. Ich frage mich, wie man dann, also hat man dann das Bedürfnis, da irgendwie noch in Erinnerung zu bleiben? Hat man das Gefühl, ach, ich möchte doch aber wirklich, dass wir eine gemeinsame Erinnerung oder sowas behalten? Ist es das? Oder ist man vielleicht auch, durchläuft man so eine Form von Trotzigkeit zwischendurch, bis man denkt so, oder also will man das so von sich wegbürsten?
Nee, also eine Trotzigkeit hatte ich zumindest nicht. Ich habe gehört, es gibt auch Leute, die sehr trotzig auf sowas reagieren und sagen so von wegen so, ich möchte aber, dass meine Mutter sich an mich erinnert.
Ja.
Das hat mir ein Freund zum Beispiel erzählt, der halt eben mit Demenzkranken gearbeitet hat als Zivi und meinte, dass es halt so Familienangehörige gibt, die sehr darauf pochen und dann die Eltern unter Druck setzen. Und das war überhaupt nicht bei mir der Fall. Also ich versuche damit umzugehen. Und mich mit ihr zusammen zu erinnern an alte Sachen. Da kommen auch ganz viele schöne neue Sachen heraus, die ich noch gar nicht weiß. Und weil sie einfach zwangsläufig auf diesen alten Erfahrungsschatz zurückgreift. Ja, und man selber, ich weiß nicht, also ich versuche das als eine neue, schöne, trotzdem Entwicklung zu sehen und nehme das einfach an, dass sie eben mich manchmal nicht mehr erkennt oder mein Bruder erkennt, meine Schwester nicht erkennt. Also wenn man da ist, dann weiß sie, wer da ist. Aber wenn man weggeht, dann kann sie sich dann nicht mehr dran erinnern und redet dann so von meinem Bruder, wo sie sagt so, ach, gestern war aber so ein netter junger Mann da mit seinen zwei Kindern und seiner Frau. Wirklich eine tolle Familie, tolle Kinder. Und ich sage so, ach ja, wer war denn gestern da? Frage ich mich dann in dem Moment und sie sagt dann so, ja, so ein Freund von deinem Vater. Und ich meine so, wie heißt der denn? Weiß ich gar nicht mehr. Aber dein Vater kennt den ganz gut. Und ich dann so, guck meinen Vater an und mein Vater so, guckt mit den Augen so, dein Bruder. Und ich dann so, ach hey. Und das sind so Momente, die sind sehr lustig. Also es hat wirklich auch was Lustiges, weil man Teil wird von so einer ganz anderen Realität. Aber ich finde halt, wir sollten halt, oder ich möchte nicht meine Realität über ihre stellen und sie zwingen dann zu sagen so, ja, aber das ist doch dein Sohn, du musst dich doch dran erinnern. Mhm. Das finde ich, das ist so schwer, es ist so schwer für die Person selber, das zu erleben und durchzumachen. Da gibt es auch Momente, die so hart sind einfach, wenn sie dann so das checkt, dass sie das vergisst und dann vor einem sitzt und sagt so, ich vergesse alles, vergesse ich dich? Und das ist so, ist furchtbar.
Mhm. Ihr habt sie darüber in Kenntnis gesetzt, ne, was bei ihr los ist. Also sie,
ja, ja.
Sie weiß, dass ihr korrigiert sie nicht ständig, ihr lasst sie in Ruhe in dem Moment, aber ihr habt ihr gesagt, was los ist. Und wie hat
genau.
Sie da reagiert?
Naja, das ist dann halt eben so, dass sie dann so dann zum Teil hat reagiert und merkt so, boah, ich vergesse alles. Und da gibt es dann Momente, wo sie dann sagt, so, nein, will ich gar nicht mehr. Warum? Also wieso sollte ich noch hierbleiben, wenn ich jetzt eh alles vergesse? Muss ich lachen, weil dann eine Freundin, die halt ein ähnliches Schicksal hat mit ihrer Mutter, die meinte dann irgendwann mal zu mir so auf dem Spaziergang so, ach Era, das geht auch vorbei, weil das vergessen sie wieder, dass sie eigentlich nicht mehr leben wollen. Und da wird das dann schon wieder lustig. Das ist,
es hat was Komisches.
Es hat wirklich was Komisches das ist so die Art und Weise, wie ich versuche damit umzugehen, dass das ein neues Kapitel ist unserer Beziehung.
Danke Era, dass du uns das hier erzählt hast.
Gerne.
Plus eins. Die Antwort.
Klar ist ja, dass wir alle früher oder später mit schweren Erkrankungen und dem Tod der eigenen Eltern rechnen müssen. Daher wollen wir heute mal in unserer wöchentlichen Rubrik die Antwort genauer drüber sprechen, wie sich vielleicht damit besser umgehen lässt, ob man sich vielleicht auch darauf ein bisschen vorbereiten kann. Und das machen wir zusammen mit der Psychologin Anne Otto. Hallo.
Ja, hallo. Hallo Utz, hallo.
Ja, hallo.
Wie gehe ich mit dem Tod, mit schwerer Krankheit meiner eigenen Eltern um? Gibt es so etwas wie eine Vorbereitung, die sinnhaft sein kann?
Das ist natürlich irgendwie eher so eine Antwort, wo man mal Jein sagen müsste. Also natürlich gibt es Möglichkeiten, sich darauf einzustellen oder sozusagen das psychisch ein bisschen sich darauf einzulassen, das durchzuarbeiten. Und vielleicht nicht so, wie man sich vorstellt, dass man sich jetzt ganz, ganz viel mit dem Tod beschäftigt oder so, sondern eher so, wie Eray das vorhin auch schon so geschildert hat, einen Schritt weiter zu gehen in dem Prozess, wenn du merkst, die Eltern werden krank, die Eltern werden alt oder jetzt in dem Fall von der Demenz, es geht auch wirklich so eine ganze gemeinsame Welt schon mal verloren, dass man in dem Moment das annimmt und versucht zu gucken, okay, jetzt verändern sich unsere Positionen, jetzt geht schon was verloren, also diese Akzeptanz von so einem kleinen Abschied. Ich glaube, das ist so eine ganz wichtige Vorbereitung. Dazu hatte Era ja auch schon ein bisschen erzählt, so, ich finde das nicht schlimm, wenn meine Mutter mich vergisst oder so. Das finde ich jetzt schon eine ganz riesige Aussage, weil das besagt ja, dass er im Prinzip nicht mehr so als Kind agiert. Und jetzt auf dem Papier in der Psychologie wird man immer sagen, diese Vorbereitung auf den Tod der Eltern ist, dass man sozusagen noch nachreift und ein vollständiger Erwachsener ist. Also sozusagen nochmal zwischen 40 und 50 sowas an filialer Reife nachlegt und sagt, okay, ich bin jetzt gar kein Kind mehr, meine Eltern können mir keine Tipps mehr geben, ich muss ein Stück weit die Rolle übernehmen und so weiter. Und in deiner Schilderung war das ja schon alles so da, sodass man fast quasi nur sagen kann, trust the process oder so, ne? Und sonst gar nichts, aber so eben theoretisch auf dem Papier bei Leuten, die sich jetzt das erste Mal mit beschäftigen, da wäre vielleicht so eine Art Ratschlag, guck mal als erstes, was, ob du noch mal selbst so ein anderes Standing bekommen kannst. Und das schon, diese Entwicklung, ist schon so eine Art Schritt in Richtung Abschied.
Ja. Ja, ich würde auch sagen, das ist jetzt bei mir jetzt nicht so sofort alles da gewesen. Ich stand da nicht sofort bereit und hatte dann alles so parat, wie ich damit umgehe. Das ist natürlich ein Prozess, da ein bisschen was sich auch anzueignen. Ich habe dann auch Zeitungsinterviews gelesen von Leuten, die halt eben Eltern haben mit Demenzerkrankungen oder Artikel darüber gelesen und mich damit beschäftigt, mit Freunden darüber gesprochen und konnte dann natürlich da reifen, sage ich jetzt mal, damit besser umzugehen. Und trotzdem ist man zwischendurch natürlich hilflos auch und weiß nicht, wie man damit umgehen soll und wer was übernimmt und wie man mit seinen Geschwistern das ausmacht. Das ist ein ziemlich schwieriger Prozess, der einen auch wirklich vor ja, so Momente stellt, wo man denkt, so, boah, wie soll das weitergehen? Und halt eben, was du gerade gesagt hast, das finde ich sehr schön, das Kindsein hört irgendwie auf, dass man merkt, so ja, die werden ein Stück weit wie Kinder und man selber muss jetzt dann auf eine Art und Weise endlich oder irgendwie erwachsen sein, groß sein, stark sein, Verantwortung übernehmen.
Dieser Prozess, dass man immer mehr Abschied nimmt davon der Kindheit und sagt, ich bin erwachsen, dafür gibt es ja immer wieder Gelegenheiten, wenn die Eltern so krank sind, dass man das immer wieder spürt. Und wenn du dann halt wirklich hinter vorm offenen Grab deiner Eltern stehst und die zu Grabe trägst, dann ist natürlich der Moment, wo du wirklich merkst, jetzt steht nichts mehr dazwischen. Jetzt bin ich wirklich erwachsen oder vielleicht sogar jetzt bin ich die nächste Person, die dran ist. So, ne?
Genau.
Und das ist quasi dann schon wie so ein Abschluss fast von einem Prozess, glaube ich, wenn man vorher schon diese ganzen Schritte so mitgegangen ist.
Absolut. Da sagst du auch etwas, was ich mit uns auch öfter mal darüber gesprochen habe, halt, man wird auch so konfrontiert natürlich auch mit seiner eigenen Endlichkeit auf einmal, also sehr massiv. Also klar wissen wir, dass wir alle nicht ewig leben, aber dass dann halt eben das so ganz nah ist, okay, wie du vorhin schon mal gesagt hast, man ist der Nächste in der Reihe. Und das ist natürlich auch ein Prozess, der eingeläutet wird da.
Genau, und ich meine, das ist ja irgendwie eine schwierige, also es ist schwierig, sich damit auseinanderzusetzen, aber trotzdem, was ich irgendwie ganz, ganz tröstlich finde, ist, dass man dazu eben auch Zeit hat, ja, also irgendwie auch wieder 10 Jahre, sich damit wieder zu beschäftigen. Gut, wo stehe ich denn da jetzt eigentlich?
Ich stelle mir vor, dass, also so wie wir das jetzt formuliert haben, geht es ja darum, wie man sich sozusagen, wie man das durchleben kann. Und dann gibt es ja aber auch irgendwann den Punkt, da sind die Eltern gegangen. Und dann finde ich diesen Zustand, das hast du mir auch, glaube ich, mal als eine Angst formuliert, eine Befürchtung, Eray, diesen Zustand, der es dann ist, dann sind die irgendwann weg. Und dann ist sozusagen, dann ist dieser Punkt in der Zukunft, ich stelle mir das einfach ein bisschen bis sehr viel mehr mit Einsamkeit durchdrungenes Lebensgefühl vor. Also, und da stelle ich mir die Frage, wird man das wieder los? Ist das was gibt es dann ein Normal, ohne Eltern auf dem Planeten zu sein? Oder?
Also ich kann das nicht gut beantworten, ob das dann wieder ein ganz normal gibt. Viele Leute sagen, wird nicht mehr so wie vorher, aber natürlich muss das nicht mit Einsamkeit verbunden sein, ne? Also was mir dazu einfällt, ist, glaube ich, so, wenn du mit den Eltern oder auch mit einem Partner, wenn der stirbt, ne, wenn du ein gutes Verhältnis hattest, wenn du das alles gut durchlebt hast oder irgendwie so eine Nähe da gewesen ist oder das Gefühl hattest, das war eine stimmige Beziehung, dann kannst du auch eher loslassen und dann kannst du auch eher sagen, okay, das ist es jetzt gewesen und damit abschließen. Ne? Das habe ich jetzt tatsächlich nochmal bei Verena Kast, so einer Psychoanalytikerin aus der Schweiz, nachgelesen gestern dagegen, in einem Buch, weil ich das auch nicht so genau wusste. Ne? Und das fand ich aber auch nochmal ganz schön. Also jetzt zum Beispiel für deine Situation, Eray, so zu sagen, ich fahre jetzt ganz oft noch in die Türkei, wenn ich das kann. Oder wir, solange meine Mutter sich noch erinnert, gucken wir uns die alten Fotoalben oder die Sachen an. Und so wie ihr das ja zum Teil eben auch schon macht. Und ich glaube, dann wird dieser Schritt so leichter, das auch dann gehen zu lassen.
Und ich sage danke für die Antwort in dieser Woche mit der Psychologin Anne Otto. Bis zum
Ja,
nächsten
gerne,
Mal.
bis dahin. Tschüss.
Tschüss. Und wenn Sie eine Frage haben, die wir hier besprechen sollten, dann schicken Sie uns doch gerne eine Mail an +1@deutschlandradio.de. Wir haben heute schon viel über Familie gesprochen bei +1 und bleiben wir doch dabei in unserer Serie Familienmomente.
Der Familienmoment.
Ich bin 53 Jahre alt und vor etwa 7 Jahren wieder nach Hause gezogen, nachdem ich beruflich viele Jahrzehnte im In- und Ausland unterwegs war und auch viel umgezogen bin immer. Und ich bin nicht nur nach Hause gezogen, ich wohne jetzt sogar in meinem Elternhaus, wo auch meine Eltern noch wohnen. Das Haus ist ziemlich groß, sodass wir uns auch aus dem Weg gehen können, aber es ist eben ein Familienleben und das ist manchmal ein bisschen kurios, manchmal ist es auch nervig, aber es ist immer jemand da, der einem helfen kann. Das ist, verleiht eine gewisse Sicherheit und Ruhe im Leben, die halt sonst nicht da war. Letztes Jahr um den Jahreswechsel hatte ich so richtig Zahnschmerzen, also richtig übel, der musste dann auch raus. Und ich habe eigentlich richtig im Bett gelegen und ich habe immer Schmerzen gehabt und musste Schmerztabletten nehmen und konnte auch kaum was essen. Und dann sind die Eltern gekommen und die haben sich morgens um mich gekümmert und sie haben mir mittags Haferbrei gebracht, damit ich überhaupt mal was essen konnte. Und das hat schon echt gut getan. Da ging es mir nicht mehr ganz so schlimm, wie es sonst vielleicht gewesen wäre. Und das war ja nun auch eine Jahreszeit, ne, Weihnachten, Silvester, da hätte man auch nicht einfach jetzt mal einen Kumpel oder einen Freund oder eine Freundin anrufen können, dass sie sich um dich kümmert. Und die Familie tut es eben einfach. Die ist da und die macht das dann.
Lieber Eray, vielen Dank, dass du heute hier zu Gast warst. Wir haben schon sehr viel gesprochen, aber so richtig ganz klar formuliert, was die Prognose für deine Mutter jetzt ist, haben wir nicht herausgearbeitet, glaube ich. Wie kann das für sie weitergehen jetzt?
Das ist, boah, das ist eine schwere, ja, das ist schwer zu beantworten. Das ist, die Demenzerkrankung führt zwangsläufig irgendwann zum Tod. Wann das ist, also zeitlich gibt es da, glaube ich, keine richtig klare Angabe. Die Medikamente können das nur ausbremsen oder verschiedene Aktivitäten können dann nur helfen, irgendwie das ein bisschen auszubremsen. Aber mehr geht da nicht. Und wir müssen das einfach jetzt mitverfolgen,
Also
mitbegleiten.
sie ist jetzt Mitte 70 und das kann jetzt einfach auch noch 10 Jahre so gehen
Ich glaube
und
schon. Ich glaube
alles.
schon. Manchmal denke ich, nee, das geht bestimmt nicht mehr so lange, weil sie manchmal sehr, sehr zerbrechlich wirkt. Und da gibt es so Abende, wie gestern zum Beispiel, als ich mit ihr telefoniert habe, und da merkte ich so, ach, die ist noch total fit. Da gehen noch mindestens 5 bis 10 Jahre ins Land.
Und nur um das besser zu verstehen, die ist total fit, heißt dann sozusagen, sie, also ist da, halt, vergisst auch schon Sachen, aber du hast jetzt sozusagen mit ihr eine gemeinsame Sprache, eine Wellenlänge gefunden, dass du das so wahrnehmen kannst?
Ja,
Oder fällt das manchmal auch gar nicht so doll auf?
Nee, es fällt dann auf einmal nicht so auf. Also sie telefoniert dann mit mir und erinnert sich an alles. Also nicht an alles, aber sie redet dann ganz normal wie früher so ein bisschen mit mir. Also es ist natürlich nicht so wie früher ganz. Also viele Sachen sind so gestaged auf eine Art und Weise, weil sie greift immer wieder bestimmte Themen auf. Zum Beispiel, dass ich halt einen Bart trage. Jedes Mal zur Zeit, also früher war es halt die Uhrzeit, jetzt ist es der Bart, dass sie sagt, Mensch, der Bart, der steht dir richtig gut. Das finde ich richtig toll, dass du den hast. Und das sagt sie zurzeit. Ich glaube, bei den letzten 5 Telefonaten hat sie jedes Mal diesen Bart angesprochen.
Ja, ist auch ein schöner Bart.
Oh, dankeschön. Also ganz normal ist es nicht mehr, aber es ist leichter zurzeit. Und da hat man dann Hoffnung, dass es noch ja, eine Weile geht.
Also wer Herrn von Egilmes mit seinem Bart kennenlernen möchte, der kann, der muss nicht warten, bis der Wiesbadener Tatort Ende November läuft, sondern der kann auch in der ARD-Mediathek Querschläger eingeben und findet ihn dann. Das liegt da noch ein Weilchen. Habe ich mich neulich von überzeugt, weil mir das sehr gefallen hat. Und wir sehen uns aber hoffentlich ganz bald wieder und setzen unsere Gespräche fort. Ich habe es sehr genossen, dass du hier warst. Vielen, vielen Dank für das Vertrauen und sehr deine gerne. Große Offenheit, lieber Eray.
Danke für die Einladung.
Der Schauspieler und Superfreund Eray von Egilmes zu Gast hier bei Plus 1. In unserem Geschichten-Podcast erzählt Ihnen in dieser Woche die Autorin Sophie Rebmann die Geschichte einer unserer Hörerinnen, wir nennen sie mal Emilia. Emilia ist mit alkoholkranken Eltern und einem gewalttätigen Vater aufgewachsen. Emilia will eines Tages in ihrem Leben, sie ist etwa 14, 15, flüchten und erzählt dann ihrer Mutter davon.
Und dann ist sie wohl zu meinem Vater gegangen, hat ihm das erzählt, denn der kam dann zu mir und hat mir gedroht, wenn ich noch einmal auf die Idee komme, das Zuhause zu verlassen, dann werde ich das nicht überleben. Das war eigentlich der Moment, wo ich gemerkt habe, Alter, die will da gar nicht weg. Ihre Süchte haben sie halt dazu gebracht, dass sie mich dann auf dem Weg halt auch geopfert hat. Ne? Also es war ihr einfach egal.
Es ist ein langer Weg für Emilia, aber sie schafft es tatsächlich, sich zu befreien. Wie? Das erzählt sie Ihnen in unserem Geschichten-Podcast bei Plus 1. Hören Sie doch gern mal rein. Mein Name ist Lutz Dreger. Machen Sie es gut und bis bald.